SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Falls Sie einen Hund haben, dann ist diese Sendung unbedingt was für Sie. Falls nicht, falls Sie überhaupt nur Katzen mögen, dann auch, weil vielleicht lernen wir ja diese aus Ihrer Sicht vielleicht seltsamen Wesen im Laufe der Stunde besser verstehen. Also die Hundeherrchen und Frauchen auch. Unser Gast ist nämlich Christian Schindler, Hundetrainer aus Offenburg und auch Hundepsychologe. Er hat über die Jahre mehr als 600 Halterinnen und Halter und deren Tiere natürlich geschult. Willkommen bei Tandem, Herr Schindler.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt's nach Schätzungen an die 20% mehr Hunde in deutschen Haushalten, weil viele sich oder ihre Familie durch ein Haustier so die Isolation ein bisschen netter machen wollten. Merken Sie das? Haben Sie als Trainer dadurch auch Konjunktur mehr?
Also tatsächlich bemerken wir das auch bei uns in der Hundeschule, dass wir mehr Andrang haben, aber auch mehr Probleme. Also es kommt doch dadurch, dass vielleicht der Hund etwas unüberlegt angeschafft wird oder so aus einer, ich will es jetzt mal Laune nennen, heraus angeschafft wird, dann vielleicht nicht ganz so gründlich überlegt wird oder auch nicht ganz so gründlich nachgeschaut wird, passt dieses Tier zu mir? Also wir haben natürlich im Bereich Welpe und Junghunde schon bemerkt, dass es da viel mehr wird, aber auch im Bereich Tierheimhunde oder Tierschutzhunde und da gibt es dann aber doch eher mal Probleme.
Das heißt, Sie sehen auch mehr Menschen, bei denen Sie denken, na, für den oder die ist ein Hund eigentlich gar nicht das Richtige.
Ja, genau. Ja.
Und andersrum können ja vielleicht viele auf diese Weise sicher auch den Hund entdecken, so als besten Freund. Wie bewerten Sie das insgesamt, so einen Trend?
Ja, so Trends sind immer schwierig. Natürlich stimmt es, da kann schon der ein oder andere so nochmal auf den Hund kommen, auch vielleicht, weil er sich so den Hund aus so einer Situation heraus angeschafft hat. Ich glaube, das funktioniert auch immer dann gut, wenn derjenige auch unvoreingenommen ist oder offen ist, ne? Dass er sagt, oder dass er keine so konkrete Vorstellungen hat, wie jetzt der Hund sein soll, ne? Sondern da offen ist und sagt, vielleicht gerade wenn es aus dem Tierschutz ist, ja, der Hund, der scheint nett, die Beschreibung, wie auch immer man dazu kommt, die könnte für mich passen, aber sich dann nicht so festlegt und dann nicht enttäuscht ist, wenn vielleicht der Hund doch ein bisschen anders ist, als man sich das erwartet hat. Und wenn man da offen ist und sagt, okay, wenn es Probleme gibt oder wenn es sich einfach nicht so anfühlt oder so darstellt, wie ich es mir erhofft habe, dann arbeite ich da dran und nehme das an, dann kann das ganz gut funktionieren. Schwierig wird es immer, wenn so sehr große Erwartungshaltungen da sind, die vielleicht auch der Hund gar nicht erfüllen kann. Ja.
Sie sind bestimmt mit Hunden aufgewachsen, oder?
Überhaupt nicht.
Gar nicht?
Nee, ich bin relativ spät zum Hund gekommen. Ich war so 20, 21. Da hat meine damalige Lebensgefährtin, die hatte so den Familienhund. Und das Thema hat mich irgendwie dann so interessiert, weil auch Freunde von mir sich da einen Hund angeschafft haben und so. Und dann habe ich das gesehen, fand das ganz toll. Und hab dann versucht, mit dem Familienhund da ein bisschen zu trainieren. Das ging so gar nicht. Der wollte überhaupt nichts von mir wissen, hat keine Lust auf mich gehabt. Und dann wurde irgendwie der Wunsch nach einem eigenen Hund größer. Und so bin ich dann so da reingekommen und habe meinen ersten eigenen Hund quasi erst in Anführungsstriche vor etwas über 14 Jahre mir angeschafft. Der lebt bis heute noch. Toi, toi, toi. Ich hoffe, der hat noch ein paar Jahre. Und so bin ich dann so dazu gekommen. Meine Familie war eigentlich nie jemand so, da war nie mehr jemand dabei, der so Hundemensch ist. Mein Onkel, der hatte immer Hunde, aber es war noch so, wie das halt so vor 30, 40, 50 Jahren war, das Verhältnis zum Hund noch ein bisschen anderes. Es war dann so der Hofhund, der war auch die ganze Zeit draußen und vor denen hatte ich auch eher Respekt bis Angst, weil ne, das war halt so eher so, Hilfe. Aber wir waren immer so Katzenmenschen eigentlich, meine Eltern und meine Schwester.
Interessant, also man kann Bogen schlagen.
Sich verändern, ja.
Bei uns gab es auch immer Katzen, aber ich habe den Weg zum Hund dann nicht geschafft. Und Ihre Frau arbeitet auch noch mit in der Schule, die war aber jetzt nicht Hundetrainerin schon vorher.
Nee, meine Frau hat mal eine Ausbildung gemacht zur tiergestützte Therapeutin und hat da auch lang gearbeitet mit ihrem Pferd damals und auch mit ihrem Hund. Mittlerweile ist sie ganz woanders, in der Automobilbranche tätig und arbeitet da auch Vollzeit, aber unterstützt mich natürlich, wo sie kann, in ihrer Freizeit. Hundehaltung ist ja auch Leidenschaft, Passion. Und genau deswegen passt es dann ganz gut zusammen.
Und Sie haben diesen einen Hund noch und noch zwei andere, drei genau. Insgesamt, glaube ich.
Ja.
Und die arbeiten im Training auch mit, schreiben Sie auf Ihrer Website. Wie geht das?
Ja, die unterstütze, wenn ich jetzt jemand brauche als Ablenkung oder als Kompass. Ich habe ja sehr viele Kunden, die gerade Probleme haben mit Hundebegegnungen. Ne? Dass die sind unterwegs mit ihrem eigenen Hund und sobald dann irgendwo ein anderer Hund auftaucht, dann gibt es Probleme in irgendeiner Form. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ich im Training einen Hund habe, den ich da mal hinstellen kann, um das mal aufzuzeigen und auch so die Situation nachzustellen. Und dafür nutze ich unsere Hunde sehr gerne und sehr gut.
Woher kommt es eigentlich, dass das so eine konfliktbehaftete Situation ist? Also was muss man verstehen an den Hunden?
Es kommt viel daher, dass so ein bisschen falsches Verständnis manchmal da ist vom Hund. Ne? Also das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wenn jetzt zwei Hundehalter sich treffen und die Hunde sich noch nicht kennen, dass dann zumindest oft einer von beiden denkt, die Hunde möchte sich jetzt mal begrüßen und Hallo sagen. Aber das ist so weit weg von hündisch eigentlich. Ne? Also Hunde, die sich nicht kennen, die wollen sich nicht Hallo sagen. Ne? Das ist eher so, ich vergleiche das immer gerne mal mit so einer Straßenhundsituation. Wenn ich jetzt halt so mir so anschaue, irgendwie so eine Mülldeponie oder irgendwo so ein Gebiet in Rumänien, wo man das kennt, dass da viele Straßenhunde sind, dann bildet sich da oft so kleine Rudel, 5, 6 Hunde, die ein kleines Territorium für sich beanspruchen, irgendwo, wo es halt vielleicht was zu fressen öfters mal gibt. Und wenn dann da ein fremder Hund reinkommt, dann machen die ganz viel, aber Hallo sage tun sie dem nicht. Ne? Das, also der fremde Hund ist in erster Linie so vom Grundgedanke her immer mal ein Konkurrent. Ne? Natürlich unsere Hunde, unsere Haushunde, Familienhunde sind sehr tolerant und die kennen das ja oft von Welpe an, dass andere Hunde auch nett sind und dass man mit denen spielen kann und so. Aber so diese Grundidee, dieses von der Biologie her, ist jeder fremde Hund erstmal hat was so von Konkurrenz. Und dann hat es ganz oft eher sowas mit Abchecke zu tun. Ne? Wer bist denn du? So auf die Art. Und so ein ganz nett Hallo-Sage schwingt da vielleicht so ein bisschen unterrum mit, aber ist nicht so der Fokus drauf. Ne?
Sie haben in der Schweiz dann auch noch eine Ausbildung zum Hundepsychologen gemacht. Was lernt man da dann noch zusätzlich?
Genau, also ich habe Hundetraining schon vorher gemacht, so ganz klassisch im Verein, im Hundesportverein auch. Und dann wollte ich mich tiefer mit dem Thema befasse und habe dann so ein Fernstudium gemacht. Also ich habe das schon hier hauptsächlich gemacht. Die Prüfung war dann in der Schweiz. Da bin ich dann auch hingefahren für 2 Tage. Und das war eben Tierpsychologie mit Schwerpunkt Hund. Jetzt finde ich selber den Begriff Tierpsychologie oder Hundepsychologe etwas irreführend, weil wir das dann immer so mit dem Humanpsychologe versuchen gleichzusetzen beim Tierpsychologie. Da geht es in erster Linie um Verhaltensbiologie. Also warum verhält der Hund so, wie er sich verhält? Wo kommt es her? Und hätte es mit so dieser Humanpsychologie nicht wirklich was zu tun.
Wahrscheinlich gucken die Leute ja erstmal komisch, wenn man sagt, ich bin Hundepsychologe.
Ja, in der Regel schon. Ne? Also es ist eher, ich finde, es sollte eher Verhaltensbiologie heißen. Wobei das Studium Verhaltensbiologie insgesamt natürlich tiefer greifend ist, wenn man das jetzt irgendwo an der Uni studiert. Ne? Und deswegen ist es sehr spezialisiert auf Hunde. Und da geht es eben die Kernfrage, warum tut er, was er tut.
Im Kursplan auf Ihrer Website, Herr Schindler, habe ich geguckt, da gibt es den Welpenerziehungskurs und dann den Junghunde-Basiskurs und Junghunde-Aufbaukurs. Sollte sowas jeder Hund durchlaufen, wie man Kinder in die Schule schickt, oder kann man seinen Hund grundsätzlich auch selber erziehen?
Also grundsätzlich kann man mit Sicherheit auch seinen Hund selber erziehen, wenn man die Fachkenntnis hat, sage ich mal. Man sollte schon ein bisschen wissen, was man tut. Ich finde Welpenstunde, gut geführte Welpenstunde auf jeden Fall ein Muss für jeden Hund. Einfach weil man da Anleitung bekommt, selbst wenn man sich gut auskennt, ist jemand da, der mal einem über die Schulter schaut, ne, und vielleicht mal von außen Dinge sieht, die man selber nicht sieht. Und dann ist natürlich die Sozialisierung ganz wichtig, dass mein Hund auch andere Hunde kennenlernt. Ne. Nicht jeder Hund kennt es, wenn ich jetzt so einen Hund vom Züchter hole mit irgendwie 8, 9 Wochen und dann kennt er vielleicht noch keine deutsche Dogge oder noch keinen Chihuahua oder, ne, also der kennt in der Regel seine Wurfgeschwister und wenn der Züchter gute Arbeit gemacht hat, kennt er auch noch einige andere Dinge und vielleicht auch einige andere Hunde, aber in der Welpenstunde kann sowas halt nochmal vertieft werden, ne? Dass auch der Dackelwelpe lernt, dass auch eine deutsche Dogge ein Hund ist, ne, auch wenn der 5, 6, 7 Mal so groß ist als er selber.
Und wenn dann zum Beispiel ein Hund in den Junghunde-Aufbaukurs kommt, was muss der schon können und was lernt er dann da? Also nur kurz, damit man eine Idee hat.
Also bei mir finde ich wichtig, wenn die in den Aufbaukurs kommen, dass die grundsätzlichen Dinge schon ohne Ablenkung ganz gut sitzen, dass der Hund halbwegs ordentlich an der Leine laufen kann, dass er kommt, wenn ich rufe, zumindest wenn keine größere Ablenkung da ist. Das ist so das ist wirklich so basic für den Aufbaukurs.
Und dann, abgesehen von diesen Basics, stelle ich mir vor, es kommen dann Leute auch mit ganz konkreten Sorgen und Wünschen zu Ihnen. Sie haben schon gesprochen von Pflegehunden oder Straßenhunden, die man genommen hat und die dann schwierig sind. Oder was treibt die Leute sonst noch um, dass die sagen, was soll ich machen?
Ja, also Leinefähigkeit und Rückruf ist Thema Nummer eins in der Hundeschule. Ne? Von Welpe an zum Teil oder schon von Junghunde zumindest an. Also kommen viele mit einem jungen Hund. Leinefähigkeit bei Hundebegegnungen ist ein Riesenthema, Rückruf ist ein Riesenthema. Das sind so die Standardthemen, sage ich jetzt mal, in der Hundeschule. Darüber hinaus gibt es dann eben ganz viele spezifische Themen. Aggressionsprobleme sind leider immer häufiger. So Angstprobleme sind ganz viel bei den Tierschutzhunden, die so aus dem Ausland kommen, die sich dann fürchten vor alle möglichen Dinge, ne, weil sie es einfach noch nie gesehen haben. Ja. Das sind so die Hauptthemen. Alleinsein ist oft noch ein Thema, dass du nicht allein bleiben kann. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Unser Alltag ist auch sehr vielfältig. Ne? Und unser Hund soll uns im Alltag begleiten. Und wenn das irgendwo hapert, wenn Mensch und Hund nicht so in die gleiche Richtung denken, sag ich mal, dann kommen die Problemchen.
Und wenn jetzt ein Hund zum Beispiel nicht allein bleiben will oder kann, was machen Sie?
Das kommt ganz drauf an, muss man erstmal gucken, warum kann er nicht allein bleiben? Hat er wirklich eine echte Trennungsangst, ne? Dass er wirklich so eine enge Bindung zum Mensch hat und völlig panisch wird, wenn der Mensch weg ist? Kann er nicht allein bleiben ohne Mensch oder kann er grundsätzlich gar nicht allein bleiben? Also zum Beispiel, wenn noch ein zweiter Hund da ist, ne? Funktioniert es dann mit dem zweiten Hund, aber nur ohne den Mensch nicht? Also mal gucken, ist es wirklich ein Alleinbleiben-Problem? Es gibt auch Hunde, die einfach Langeweile habe, ne? Die sind dann zu Hause allein und dann, ne, schlafe sie eine halbe Stunde und wache auf und denke, ach, ein Mülleimer, mal gucken, was da drin ist, ne? Also die sind auch einfach witzig drauf und habe dann irgendwelche Ideen. Dann gibt's Hunde, die haben Frust, weil der Halter weggeht und denke sich, ganz schön frech, dass der geht, ne? Und dass dieser Frust entlädt sich dann vielleicht an der Haustüre und also die Probleme sind schon da vielfältig. Man muss immer mal genau gucken, wo kommt's denn her?
Oder eben, es ist ein ängstlicher Hund, Sie haben das schon geschildert. Eine Kollegin von mir hier in der Redaktion hat auch über den Tierschutz eine Straßenhündin aus Griechenland aufgenommen, die extrem ängstlich ist und sich an Menschen nur sehr langsam gewöhnt, die dann anbellt. Was machen Sie dann?
Also ganz oft in der Regel geht es um eine Gewöhnung, dass ich einfach den Hund neu an Dinge gewöhnen muss. Und deswegen ist das immer so zeitintensive Sache. Und dann muss man wirklich gucken, was sind die Auslöser fürs Verhalten? Wovor hat der Hund wirklich Angst? Und dann muss man jeden Auslöser tatsächlich einzeln neu angewöhnen, neu positiv belegen und gucken, dass der Hund merkt, da passiert nichts. Und gleichzeitig gucke ich halt, dass die Führung besser wird vom Halter, also Führungskompetenz beim Halter stärke, dass der Halter Sicherheit vermitteln kann, dass der Hund immer weiß, wenn ein Herrchen oder Frauchen dabei ist, dann bietet die mehr Sicherheit, der Rückzugsort ist so der sichere Hafen, das sollte der Halter immer sein. Und dann diese also auf der einen Seite Gewöhnung, auf der anderen Seite diese Sicherheit, Geborgenheit vermitteln dem Hund. Und dann geht es so in die Richtung, wie man es gerne möchte, aber ist oft ein langwieriger Prozess.
Mich hat auf Ihrer Website noch fasziniert, was Sie Kinzigköter nennen.
Genau.
Das sind geführte Spaziergänge mit Gruppen von Hunden, also explizit auch mit schwierigeren Charakteren, weil ich gleich dran denken musste, wie ich gestresst war, wenn ich als Kind den Hund von meiner Oma ausgeführt habe und dann, da kommen andere Hunde, was passiert jetzt? Und Sie, also was erlebt man bei so einem Gruppenspaziergang mit den Hunden und warum ist das eine gute Sache?
Weil die Halter da eine Möglichkeit haben zu üben. Das ist, bei mir kommen ganz viele, die eben Hunde haben, die auch vielleicht im Aggressionsbereich Probleme haben, auch aggressiv auf andere Hunde reagieren oder zumindest mal sehr, sehr aufgeregt auf Hunde, auf andere Hunde reagieren. Und solche Menschen haben oft im Alltag Probleme, überhaupt Trainingssituationen zu finden. Dann kann ich natürlich sagen, im Training, in der Einzelberatung, so wie du musst jetzt ganz viele Hundebegegnungen üben. Aber jetzt ist es ja im Alltag so, dass wenn ich jetzt hier mit dem, sag mal, provokativ mit dem Rottweiler komme, der aggressiv auf andere Hunde reagiert, und jetzt will ich das im Alltag üben, jetzt kommt mir jemand entgegen mit seinem Yorkshire Terrier, der wird wahrscheinlich gucken, dass er schnell weggeht. Ne? Also es ist schwierig, überhaupt Trainingssituationen zu schaffen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte die Möglichkeit bietet, dass man sich einfach trifft und in der Gruppe üben kann. Und da kann jeder kommen, egal was für Probleme das der hat. Ja, und das ist leider vielleicht nicht immer bei Hundeschule so, dass ich sage, jeder kann immer kommen. Ne? Also ich will Raum bieten für jeden, für jede Problematik, für jeden Kunde, dass er sagt, da gehe ich mal hin, da kann ich üben und der andere rennt nicht weg panisch oder also man kann die Situation einfach besser stellen.
Sie kennen natürlich ohnehin jedes kleinste Signal, Herr Schindler, das ein Hund aussendet, aber würden Sie so insgesamt sagen, eigentlich sind Hunde ganz leicht zu lesen und zu verstehen oder sind da Missverständnisse vorprogrammiert, weil wir unterschiedlich ticken?
Ja, das sind Missverständnisse vorprogrammiert, wenn man sich nicht so mit dem Thema beschäftigt. Na, natürlich ticke Hund und Mensch sehr verschieden. Schon allein die Sprache, wir sprechen viel, also wir auditiv, wir sprechen einfach viel mit dem Mund, mit Stimme. Das machen Hunde viel, viel weniger. Beim Hund geht's hauptsächlich um die Körpersprache, Ausdrucksverhalten, ne? Mimik, Gestik, wie bewegt sich wer im Raum, das ist so kommunizieren Hunde und da entstehen dann Missverständnisse. Ne? Und ganz klassisches Beispiel vielleicht ganz kurz, der Rückruf, den lernt man auch, zumindest war das lange so im Hundesport, der Hund wird irgendwo abgelegt oder abgesetzt, der Halter geht weg, stellt sich hin, macht sich groß und ruft sehr laut den Hund zu sich. Körpersprachlich sage ich dem Hund eigentlich, geh weg. Also ich mache mich groß, ich bin steif, ich bin laut. Hündisch gesehen ist es eher was Aversives. Also da gehe ich mal lieber nicht hin.
Was kann man dann machen? Weil wenn man leise ist, hört er mich ja nicht.
Der hört uns. Hunde hören sehr gut. Also das laut sein muss man nicht unbedingt. Natürlich kann man das trainieren. Der Hund lernt dann sehr schnell hier mit Leckerchen und positive Verstärkung, dass es sich lohnt, dran zu kommen, auch wenn der Mensch laut ist. Aber so vom Grundgedanke her ist es sehr konträr, die Körpersprache und das, was ich vom Hund will. Und da sind auch oft die Probleme, dass ich sage, ich vermittle dem Hund eigentlich körpersprachlich was anderes als das, was ich von ihm möchte. Und das ist zum Beispiel, dass da Missverständnisse dann vorprogrammiert sind.
Welche Grundsignale sind denn bei allen Hunden gleich? Also man denkt so, Schwanzwedeln ist immer gut.
Gibt's
auch nicht.
Nee, also Schwanzwedeln ist in erster Linie immer mal aufgeregt sein.
Ah.
Natürlich ist es oft positiv, aber auch, kann auch negativ gestimmt sein. Und dann ist es halt wichtig, dass man Kleinigkeiten sich anschaut. Man kann schon gucken, wie wedeln der mit dem Schwanz. Ne? Wenn man das so, wenn man von Katze kennt man das vielleicht, da wedelt nur die Schwanzspitze oben. Das machen Hunde auch manchmal, dann ist es vielleicht nicht ganz so freundlich gestimmt. Ne? Wenn die ganze Hintern wackelt, dann ist es in der Regel schon freundlich gestimmt. Man muss sich immer der ganze Hund angucken, wie ist er denn so, wie ist sein Gesicht, wie ist das Ausdrucksverhalten, ist er locker oder ist er angespannt und dann also den Kontext betrachten. Man kann es vielleicht vergleichen, Schwanzwedeln ist ein Wort, so wie bei uns Menschen auch, aber jedes Wort kann in einem bestimmten Kontext eine ganz andere Gewichtung, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich den Kontext anschaut und den ganzen Hund.
Gibt es sonst noch was, was man auch als Laie gleich sehen kann, wenn man nur drauf guckt, was viel aussagt?
Zwei ganz konträre Sachen sind vielleicht, ist jetzt so eine offensive Aggression vom Hund, wo man dann wirklich vielleicht nicht hingehen sollte. Das kann man sich relativ leicht vorstellen, wenn man sich der Hund im Windkanal vorstellt und der Wind kommt von hinten. Also alles ist nach vorne, die Ohren gehen vorne, die Rute ist hoch, der Nackenfell ist gestellt, der Hund drückt die Brust raus. Also wenn alles nach vorne gerichtet ist und man noch viele Zähne sieht, dann würde ich sagen, da machen wir mal lieber mal einen Schritt zur Seite. Ne? Sehr ängstlicher Hund ist genau das Gegenteil. Der steht im Windkanal und der Wind kommt von vorne. Also er macht sich klein, der duckt sich, die Ohren sind hinter, die Rute ist weg. Also er macht sich wirklich so klein und versucht im Erdboden zu versinken, sage ich mal. Das ist dann eher sehr ängstlicher Hund. Also so, das sind vielleicht zwei Sachen, die man sich sehr gut vorstellen kann.
Ein Laienklischee ist auch, dass Hunde einen Anführer wollen oder so einen Rudelführer, der klare Ansagen macht. Ist das so?
Jein, also Hunde wollen geführt werden. Hunde wollen jemand, der sie führt, der sie an die Hand nimmt und so durch die Welt führt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt jemand immer dominant sein muss und immer irgendwie streng und von oben runter sein muss. Ganz im Gegenteil. Das ist etwas, was Hunde uns gern mal als Schwäche auslegen oder wo wir dann nicht so kompetent wären auf Hunde. Das ist so, ich bin immer ein bisschen vorsichtiger und ich vermeide diese Begriffe mit Rudel und Rudelstruktur und Rudelanführer und Alpha-Tier. Natürlich gibt es das in Hundegruppe, gibt es Hierarchie in feste Sozialverbände, wie man das auch so kennt. Was schwierig ist immer dieser Hund-Wolf-Vergleich, finde ich. Das wird oft gemacht, ne? Der Wolf ist ein Rudeltier, der Hund stammt vom Wolf ab. Also ist es da genauso. Zum einen stimmt auch da nicht immer alles, was man so im Kopf hat, wie das beim Wolf ist. Und zum anderen, natürlich stammt der Hund vom Wolf ab, aber er ist kein Wolf mehr. Er hat sich verändert. Wir stammen auch in einem gewissen Rahmen vom Affe ab, aber wir verhalten uns nicht mehr so. Mal mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Also es hat sich auch da ganz, ganz viel verändert und deswegen kann man das nicht eins zu eins übertragen. Hunde wollen jemand, der souverän ist. Hunde mögen souveräne, authentische Persönlichkeiten. Im Prinzip wie wir auch. Das finden wir auch ganz angenehm, wenn jemand weiß, was er tut, ne, und da authentisch wirkt. Und Hunde wollen Klarheit. Ne. Die wollen das, was wir Menschen vielleicht manchmal verurteilen, ist für Hunde ganz gut, so schwarz-weiß denke. Ne. Das ist so. Also so ganz klare Abgrenzung. Jetzt möchte ich, dass du zu mir kommst. Also möchte ich, dass er zu mir kommt. Jetzt möchte ich, dass er jetzt vielleicht auf seine Decke geht. Ja, also dass ich da klar bin und dann auch konsequent dranbleibe. Kennt jeder Hundehalter. Konsequenz ist wichtig in der Erziehung. Beim Menschen auch, je nachdem. Kindererziehung sollte man auch ein bisschen konsequent sein. Konsequent heißt aber nicht streng. Deswegen finde ich den Begriff Konsequenz auch manchmal nicht so gut, weil wir Menschen den sehr oft mit Strenge assoziieren. Ich finde viel besser Beharrlichkeit. Und wenn ich was vom Hund möchte, sollte ich wirklich beharrlich dranbleiben.
Aber wie bleibe ich dran, wenn er es nicht macht?
Dranbleibe. Wirklich drauf beharre. Das, was Hunde manchmal machen. Solange nerve, bis es klappt. Ja. Können Hunde ganz gut. Und wenn ich so einen Wiener in der Hand habe und der Hund sieht das, dann kann der ganz schön nervig werden.
Wie nerv ich meinen Hund?
Bis er das vielleicht
damit er sich hinlegt.
Ne, ich fordere das wirklich ein, bis er es dann macht. Und dann belohne ich es natürlich auch. Ne, wenn ich jetzt möchte, dass er auf die Decke geht, dann ich möchte es schon so positiv wie möglich machen. Ne. Ich führe den dahin, ich zeige ihm, dass es sich für ihn lohnt, auf die Decke zu gehen, dass ich ihn da belohne. Aber was ich halt nicht machen sollte, ist, es verlange, ich sage, geh auf die Decke, der Hund macht's nicht und ich breche das Ganze dann ab. Dann hat er auch was gelernt. Nämlich. Dann lernt er, dass ich das, was ich sage, eher so ein Vorschlag ist. Ne? Deswegen ist wichtig, dass ich sage, wenn ich etwas von ihm möchte, dann setze ich es auch durch. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie negativ werden muss. Ich kann das trotzdem positiv machen und dem Hund erklären, wenn du das machst, was ich gerade wollte, lohnt sich's auch für dich. Ne?
Mein übelstes Hundeerlebnis war bei einer Hochzeitsfeier. Da kam ich auf diese Feier in den Garten. Meine damals zweijährige Tochter setzte sich gleich auf den Boden und spielte mit Kieselsteinen. Und ich ging weiter und sah, dass da auch zwei Hunde da sind, die den Gastgebern gehörten, zwei recht große. Das war mir unheimlich. Dann bin ich schnell rumgedreht und zu meinem Kind gelaufen und wollte es nehmen.
Ja.
Und die Hunde waren sofort auf meiner Fährte. Der eine hat mich überholt, ist zu meinem Kind und stand da aber über dem Kind. Und der andere hat mich so in den Arm gebissen, dass ich zu Boden ging. Die Eltern der Braut haben sich damals wenig schockiert gezeigt zuerst. Die sagten, okay, der hätte mich halt für einen Flüchtenden gehalten und der musste mich stellen sozusagen. Wo war der Fehler?
Das kann viele Ursachen haben. Vielleicht kann tatsächlich sein, dass jetzt der Hund jetzt hier den Mensch als Bedrohung für das Kind gesehen hat. Halte ich für eher unwahrscheinlich, ja. Der Hund ist Beutegreifer, ist erstmal Raubtier und für Hunde ist in erster Regel mal alles interessant, was sich wegbewegt. Und das weckt schon, je nach Hund, je nach Persönlichkeit und Rasse vom Hund oder Rassezusammenstellung beim Mischling oder so, weckt es dann schon mal so Beutefangverhalten, also jagdliches Verhalten. Und das könnte durchaus damit reingespielt werden. Es bewegt sich was schnell weg, da muss ich hinterher. Das wird immer schneller, also wird es immer interessanter, und dass das da rauskommt. Die meisten Beißvorfälle, die es so gibt, auch mit Mensch, sind gar nicht im Aggressionsbereich gelagert, sondern kommen aus dem Beutefangverhalten.
Ein Hundeführerschein ist in den meisten Bundesländern noch freiwillig. Fänden Sie es eine gute Idee, das würde jeder machen, jeder Hundehalter?
Ja, ich bin absolut für den Hundeführerschein.
Weil?
Weil das so zumindest mal so eine gewisse Grundkenntnis abfragt. Na, da wird schon mal einfach geschaut, weiß der Halter in etwa, was es heißt, einen Hund zu halten, ne, wie sich ein Hund verhält, was er auch in der Öffentlichkeit einfach beachten muss, ne, zum Beispiel Leinenpflicht und solche Sachen. Ne, das wissen viele vielleicht gar nicht oder zumindest wollen sie es vielleicht nicht wissen. Und es fragt natürlich auch beim Hundhaltergespann ab, ob der Mensch den Hund sicher führen kann, ne. Dass der einfach darauf achtet, dass von dem Hund keine Gefahr ausgeht. Und das finde ich ganz wichtig, einfach auf Wege der Gefahrenprävention. Ne, jeder Hund kann im Prinzip gefährlich sein. Ne? Das ist das, was wir gern mal ein bisschen auch vermischen, dann mit einem böser Hund und aggressiver Hund. im Prinzip, wenn ich eine deutsche Dogge habe und die wild und freundlich spielend auf ein Kind zurennt, kann das Kind stürzen, kann sich verletzen. Also geht von dem Hund im Grunde schon eine Gefahr aus, ohne dass das jetzt halt mit Dingen wie böse und aggressiv was zu tun hat. Das ist was, was man bewusst machen sollte. Und dafür finde ich, wäre der Hundeführerschein auch eine tolle Sache.
TheDogWorker.de heißt die Website von unserem Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Christian Schindler, er ist Hundetrainer in Offenburg. Herr Schindler, was mögen Sie so gern an Hunden?
Ich mag, dass Hunde sehr direkt sind. Hunde sind sehr direkt, sehr reflektiert trotzdem und sehr wertfrei. Ich mag alles am Hund, also schwierig zu sagen.
Aber Ihnen ist jetzt auch nicht jeder Hund sympathisch, dem Sie begegnen?
Nee, jeder Hund ist mir nicht unbedingt gleich sympathisch, es wäre... Wäre jetzt halt falsch, das zu sagen. Es gibt auch Hunde, wo ich denke, oh Gott. Aber grundsätzlich kann ich jedem Hund dann doch was abgewinnen, wo ich sage, das ist ein Aspekt, den finde ich gut und da kann ich schön mitarbeiten, da kann man vielleicht nochmal was verändern zum Positiven und so. Und deswegen macht mir jeder Hund eigentlich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ja.
Bei dem, was ich vorhin geschildert habe von der Hochzeit und dem Hundebiss, da fand ich ja schon auch bemerkenswert, wie wenig Verständnis die Besitzer für meinen Schock hatten. Die haben die Hunde dann auch nicht für den Rest des Fests weggebracht, sondern die liefen noch rum und ich war die ganze Zeit nervös. Und wir kennen auch diesen sprichwörtlichen Satz, der tut nichts. Ja. So, haben Sie das Gefühl, oder bringen Sie Hundehaltern auch Verständnis für Menschen ohne Hund bei?
Ich versuche es zumindest. Ja. Ich finde es auch ganz wichtig. Ja. Oft ist so, dass man vielleicht als Hundehalter manchmal erwartet, dass jeder die Meinung teilt oder zumindest das sehr viel Verständnis entgegenbringt. Aber ich finde es auch wichtig, dass man verstehen muss, dass es Menschen gibt, die Hunde nicht mögen, die Angst haben vielleicht vor Hunden. Und ich finde auch denen gegenüber sollte man sich dann rücksichtsvoll verhalten. Ja. Und bevor ich rufe, der tut nichts, sollte ich vielleicht erstmal meinen Hund rufen und den Mensch fragen, ob es für ihn in Ordnung ist. Ne.
Wenn nun jemand einen Hund hat oder sich anschafft und zum Hundetrainer gehen will, zu Ihnen oder jemand anders, wie findet man denn den richtigen? Gibt es bei Hundetrainern ganz unterschiedliche Traditionen und Richtungen, wie die arbeiten?
Ja, also Hundetraining oder Hundeerziehung ist ähnlich wie Erziehung von Kindern oder Ernährung. Das ist so ein so weites Feld mit so vielen verschiedenen Philosophien und Herangehensweisen. Schwierig zu sagen, was jetzt das Richtige oder das Falsche ist. Da tue ich mich auch schwer mit richtig oder falsch. Ich finde, es sollte ein paar Grundvoraussetzungen da sein. Jetzt beim gewerblichen Hundetrainer ist mal dieser neue Sachkundenachweis wichtig. Seit 2014 muss man als gewerblicher Hundetrainer einen Sachkundenachweis ablegen, also eine Prüfung. Die muss jeder gewerbliche Hundetrainer haben, ansonsten darf er nicht arbeiten. Dann, was ich ganz wichtig finde, ist, dass der Hundetrainer das Ausdrucksverhalten des Hundes kennt. Das sollte auch das kleine Einmaleins sein. Das sollte nicht, das muss Handwerkszeug sein. Also, dass ich erkenne, wie der Hund drauf ist, dass ich so die Basics vom Ausdrucksverhalten, das muss sitzen beim Hundetrainer, das muss er wissen.
Aber das kann ich als Kunde wahrscheinlich nicht einschätzen.
Das ist das Problem. Ja, also, das ist wie bei vielen Dingen. Der Beruf Hundetrainer oder Verhaltensberater oder wie es auch genannt wird, ist nicht geschützt, kann sich jeder nennen. Und dann ist es für den Laie manchmal schwierig herauszufinden, was ist jetzt der richtige Hundetrainer für mich oder ist das überhaupt eine qualitativ hochwertige Geschichte. Es gibt Berufsverbände, es gibt den Berufsverband zertifizierter Hundetrainer zum Beispiel, in dem bin ich auch. Da kann man sicher gehen, zum Beispiel, dass zumindest alle, die in dem Verband sind, sich an die Vorgabe des Verbandes halte. Die sieht man dann in der Regel auf der Homepage und auch so ein bisschen die Philosophie vom Verband. Und dann kann ich schon mal gucken, passt das für mich? Ja.
Gibt es denn verbreitete Philosophien oder konkrete Methoden auch, die Sie für verkehrt halten, wo Sie sagen, das mache ich anders?
Ja. Also alles, was mit Härte und Zwang und sehr viel Druck zu tun hat,
also das gibt's
nicht gut. Das gibt es immer noch. Ja, das ist so Asbach uralt irgendwie, aber gibt es immer noch, dass der Hund auch sehr, sehr hart angepackt wird zum Teil. Finde ich nicht gut, es wird dem Hund nicht gerecht. Alles, was dem Hund Schmerzen verursacht, natürlich lehne ich absolut ab. Solche Geschichten wie, die es ja immer noch zu kaufen gibt, Stachelhalsbänder und was weiß ich was, das gehört wirklich ins Mittelalter, mehr oder weniger weit weg. Das lehne ich absolut ab. Was ich auch nicht ganz so gut finde, ist, dass ich sage, ich will nur positiv mit dem Hund arbeiten. Es soll nur alles nett sein für den Hund, finde ich auch schwierig. Ich glaube, das wird dem Hund nicht gerecht, weil Hunde sind nicht so. Hunde setze auch Grenze, grenze sich ab, grenze andere ab. Aber das heißt nicht, dass ich grob werden muss. Ne? Das ist das. Ich habe so das Gefühl, in dieser Hundetrainer-Szene, sage ich jetzt mal, gibt es immer so sehr konträr. Die eine sage nur positiv, nur nett, nur mit Futter, Leckerli. Und die andere sagt, nee, das ist alles Quatsch. Da muss man nur mal zeigen, wer der Chef ist und so. Der Mittelweg, der fehlt so ein bisschen. Der kommt immer mehr. Es gibt immer mehr, die sagen, klar, ich muss mal auch Grenzen setzen und ich muss auch Regeln etablieren. Aber ich kann das auch machen, ohne dass ich hier irgendwie den Hund hier dominieren muss und was man da so alles noch so liest an Quatsch.
Wir sprachen eingangs kurz davon, dass in der Pandemiezeit viele Hunde vielleicht etwas übereilt angeschafft wurden. Wie hat sich Corona denn überhaupt aufs Leben der Hunde ausgewirkt? Gibt es da Dinge, an die man vielleicht als Mensch ohne Hund gar nicht denkt?
Was verstärkt aufgetreten ist jetzt durch Corona, ist das Problem, dass Hunde nicht allein bleiben können. Weil der Mensch jetzt die ganze Zeit da war. Ne? Und wenn dann verpasst wurde, ne, gerade der Corona-Hund, sage ich jetzt mal, so ein bisschen provokativ, der da angeschafft wurde zu Beginn der Pandemie, da ist man die ganze Zeit zu Hause und dann schafft man sich den Hund an, der ist vielleicht noch jung und versäumt vielleicht dem beizubringen, dass er mal allein bleiben muss für 2, 3, 4 Stunden. Und dann muss man plötzlich wieder zur Arbeit und der Hund kennt es nicht. Und das ist leider weit verbreitet, ja, dass man da vielleicht nicht so viel Wert darauf gelegt hat.
Und bei Ihnen an der Schule und beim Training mussten Sie vieles umstellen oder einschränken?
Also beim ersten Lockdown musste man einiges einschränken. Da durfte man zeitlang nur so eine 1:1 Betreuung machen, also nur Einzelcoaching, keine Gruppe mehr. Zeitlang haben wir von uns auch ganz zugemacht für 2, 3 Wochen, weil am Anfang ja zum Teil noch gar nicht klar war, wer darf was und wie. Und dann haben wir mal so 2, 3 Wochen, um einfach nichts falsch zu machen, mal zugemacht. Danach kam das im Einzeltraining beim ersten Lockdown. Und beim zweiten Lockdown war es schon viel entspannter für uns. Dadurch, dass wir im Freien sind, ist das alles relativ gut umsetzbar. Wir haben jetzt, also wir persönlich haben ein großes Gelände, da ist auch ohne weiteres möglich, 10, 15, 20 Personen da trainieren zu lassen und trotzdem alle Hygienemaßnahmen einzuhalten, Abstand und so weiter.
Dann hoffe ich, dass Sie auch durch den Winter jetzt gut durchkommen. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Es wäre jetzt bei Tandem mit Christian Schindler, Redaktion Fabian Elsässer, Technik Rudyard Hasel. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.